Gut, für die, die sich gerne orientieren möchten, wir gehen jetzt von der Anwendungsseite die Predigt über. Nachher kommt ein neues Abendmahl. Und wenn du dann immer noch dabei bist, kommt ein Schlusssegen. Und wenn du merkst, weißt du, jetzt bin ich bedient, darfst du jederzeit gehen, völlig frei im Fall. Genau. Wir kommen heute bereits zum 9. und zweitletzten Teil unserer Serie zum Römerbrief, bevor wir ab dem 27. November dann die Serie zur Adventszeit, der König kommt, dazwischen schieben. Vielleicht erinnerst du dich noch an die A6-Kärtchen, und jetzt weiss ich, wenn ich vergessen habe, an die A6-Kärtchen, die wir verteilt haben, damit du dich entlang von 6 Begriffen, diesen 5 G und S, kannst auf Entdeckungstour, Survival Guide, auf Entdeckungstour im Römerbrief begeben. Und wir haben gesagt, das Wichtigste von diesen 5 G und S Gerechtigkeit ist. Weil um Gerechtigkeit dreht sich alles im Römerbrief. Das ist der Begriff, worum es geht. Als ich mich in der Vorbereitung für die Predigt damit auseinandergesetzt habe, als ich gestanden, hat mich das aufhaken lassen. Ich habe mir gesagt, warte mal schnell, Evangelium von Jesus Christus, Grundbegriff ist Gerechtigkeit. Das ist das, worum es geht, um Gerechtigkeit. Wie kann ich vor Gott bestehen? Und ich möchte die vergangenen Jahre, die vergangenen 3 Jahre insbesondere, wirklich nicht mehr als nötig bemühen. Ich bin froh, sind sie hinter uns. Aber trotzdem erinnere ich mich an so manches Thema, wo in diesen 3 Jahren in sogenannten christlichen Kreisen scheinbar so wichtig war. Aber ganz offen, ich erinnere mich an gar nichts, wo irgendwie einen Hinweis gegeben hat, dass es im Evangelium von Jesus Christus, dass es im Christsein, in der Nachfolge, in der Jüngerschaft um Gerechtigkeit geht. Irgendwie hat dieser Hinweis gefehlt. Und dass absolut alles daran hängt, an dieser Gerechtigkeit, ob du und ich eines Tages von Gott bestehen können und ob unseren Weg in den Himmel oder in die Hölle führt. Das hat mich nachdenklich gestimmt. Und ich bis jetzt. Und es hat mich zur folgenden Frage für mich selber gebracht. Vielleicht kannst du auch etwas mit anfangen. Und zwar, welchen Stellenwert hat das Thema Gerechtigkeit in meinem eigenen Leben? By the way, in dem Flyer auf der rechten Seite, wo wir nach Schema F 3 Fragen haben, sind heute keine. Du darfst die Fragen selber schreiben, wo du diese Woche möchtest darüber nachdenken. Das ist eine Einladung und wirklich auch genau so gemeint. Auf der rechten Seite hat es Raum, oder so sagen, welche Fragen würde ich mitnehmen aus dem Gottesdienst? Und welche willst du auf die Seite lassen? Entscheiden wir einen Weg selber, oder? So, die erste Frage ist, muss nochmal nachschlagen, dass ich es richtig zitiere. Welchen Stellenwert hat das Thema Gerechtigkeit in meinem Leben? Und die Folgefrage ist, und wie äußert sich die Gerechtigkeit in meinem Leben? Also die Dimension von meinem Denken, von meinem Reden und Handeln. Wenn wir es noch einmal weiterziehen, könnte es allenfalls sein, dass ich mich mit meinem Denken, Reden und Handeln nicht ums Zentrum drülle, sondern eine eigene Umlaufbahn entworfen habe. Wir haben heute viel vor, in wenig Zeit, mehr als 2 Kapitel aus dem Römerbrief in rund 20 Minuten zu erschliessen. Und als wäre das nicht genug, müssen wir dazu nochmal auf den Text von der vergangenen Woche zurückkommen. Darum sage ich, schnallt euch an, es geht los. Ihr, die für Frischluft zuständig sind, schaut, dass wir gut versorgt sind, sonst haben wir keine Chance. Das Ziel des Glaubens ist heute das Thema. Und der Text von letzter Woche war, sie sind ja Israeliten. Ihnen hat Gott das Vorrecht geschenkt. Ihnen hat Gott das Vorrecht geschenkt, seine Kinder zu sein. Ihnen hat er seine Herrlichkeit gezeigt. Mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihnen hat er das Gesetz und die Ordnungen des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Sie sind die Nachkommen der von Gott erwählten Väter. Und aus ihrer Mitte ist auch der Messias seiner menschlichen Herkunft nach hervorgegangen. Der Paulus redet vom Volk Israel. Gott hat sie sich zum Eigentum auserwählt und gesagt, ihr gehört mir, ihr Nachkommen vom Abraham, Isaac und Jakob, hat das gesagt, zum Beispiel 5. Mose 32,9 und wenn so im 1. König 8,53. Und er hat sie auserwählt, rausgehoben, rausgenommen, abgesondert, heilig gemacht. Um seine Geburt zu kochen, um seine Wege zu gehen, damit die Völker rundherum sehen, wie Gott ist, voller Liebe, Güte und Barmherzigkeit, voller Reinheit, Zuversicht, Hoffnung und Frieden. Und der Paulus beschreibt da, was Gott ihnen alles gegeben hat. Uns fehlt Zeit, um das alles auszuführen, aber die Liste ist vollständig. Die Liste ist vollständig. Gott hat ihnen absolut alles gegeben, was es dazu braucht. Aber leider, die Geschichte aus dem Alten Testament ein bisschen kennen, hat da nicht gelangt, denn es hat ein einziges Problem gegeben, das auf dem Weg nicht gelöst werden konnte, auf dem Weg vom Gesetz nicht gelöst werden konnte. Und das war grundlegend, nämlich unsere menschliche Natur. Und da sind Menschen damals nicht anders als heute und wir heute nicht anders als sie. Unsere menschliche Natur steht dem Vorhaben im Weg, Gottes Geburt zu halten. Und das hat dazu geführt, dass nicht alle von ihnen in den Himmel kommen, obwohl alle von ihnen nachgekommen sind vom Abraham. Ganz erst auf Text aus Kapitel 11. Ich frage nun, sagte Paulus, hat Gott sein Volk etwa verstoßen? Auf keinen Fall. Niemals. Ich bin ja selbst ein Israelit, der Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Er hat es doch von Anfang an erwählt, wie ich vorhin gesagt habe. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift von Elia sagt, dass sich bei Gott über Israel beklagt? So ist es auch jetzt. Die hat heute einen Teil rausgenommen, gesehen, so oben dran. So ist es auch jetzt. Gott hat einen Rest von seinem Volk übrig gelassen. Einen Rest, den er aus Gnade ausgewählt hat. Aus Gnade, also nicht aufgrund von Werken, sonst wäre die Gnade ja nicht mehr Gnade, sondern Lohn. Was heißt das nun? Was Israel erstrebt, haben nicht alle erlangt, sondern nur der ausgewählte Rest. Wow. Erwählt, es wäre alles bereit gewesen, nur einen Rest. Krasse Botschaft. Auch nur eine kurze Notiz, die dem Thema nicht ganz gerecht wird, aber allein schon der Text gibt eine gesunde Balance im Umgang wie mit Israel. Da gibt es die beiden Extreme, der äußerste Pol. Die einen sagen, Gott hat Israel verstoßen und stattdessen an dieser Stelle ist jetzt gemeint. Das ist falsch. Nein, wir haben es markiert. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Die anderen kippen in eine Glorifizierung oder, wenn ich so darf sagen, in einen Israel-Judihuismus. Und dann muss man sagen, nein, es ist nur ein ausgewählter Rest. Und irgendwo dann, so da dazwischen, gibt es eine gesunde Mitte, die wir heute aber nicht ausloten können. Wir fragen uns, wie kann das sein? Auserwählt von Gott, alles gegeben, was er braucht, seine ganze Gnade, rausgeführt aus der Sklaverei, ein ganzes Land geben, das das beste Land ist auf dieser Welt, sagt die Bibel. Wir sagen natürlich, es ist die Schweiz, aber okay. Aber damals so war, sorry, streiche das. Die Bibel sagt, es ist das beste Land der Welt. Also, genau so ist es. Wie kann das sein, dass doch noch ein Rest überlebt? Erstens, weil die Abstammung nicht ausreicht. Dann geht es weiter. Wir springen jetzt zurück vom Text, das 9. Kapitel nochmal kurz. Ich will damit nicht gesagt haben, dass das von Gott gegebene Wort keine Gültigkeit mehr hätte, aber es gehören eben nicht, sorry, das ist falsch, das ist C4 bis 8. Ich will damit nicht gesagt haben, dass das von Gott gegebene Wort keine Gültigkeit mehr hätte. Aber es gehören eben nicht alle Israeliten zum eigentlichen Israel. Nicht, weil sie von Abraham abstammen, sind sie seine Kinder. Die Abstammung allein langt nicht. Denn Gott sagte zu ihm, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommen, die ich dir versprochen habe. Mit anderen Worten, nicht die Abstammung macht zu Gottes Kindern, sondern die göttliche Zusage führt zur eigentlichen Nachkommenschaft. Und zweitens sehen wir, dass nicht nur die Abstammung nicht reicht, sondern auch die Leistung. Da stimmt jetzt die Versangabe. Was heißt das nun? Menschen aus allen Völkern sind vor Gott gerecht geworden, ohne sich darum bemüht zu haben. Da sind wir damit gemeint. Sie haben die Gerechtigkeit erhalten, die aus dem Glauben kommt. Das Volk Israel aber, das durch das Gesetz gerecht werden wollte, hat das Ziel des Gesetzes nicht erreicht. Und warum nicht? Weil sie meinten, es durch ihre eigenen Leistungen zu erreichen und nicht durch den Glauben. Und da wird uns dramatisch klar, es gibt nur es entweder oder. Entweder versuche ich, vor Gott zu bestehen durch meine eigene Gerechtigkeit, durch meine Anstrengung, indem ich mir Mühe gebe. Oder ich versuche, vor Gott zu bestehen durch den Glauben an Jesus Christus. Paulus fährt weiter und sagt, denn ich kann Ihnen bezeugen, die Israeliten, dass Sie sich mit großem Eifer für Gott einsetzen. Doch was Ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Eifer ohne Erkenntnis. Lange nicht. Sie begreifen nicht, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht, und versuchen durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott zu bestehen. Aber damit haben sie sich, das ist das, was ich gesagt habe, schließt sich gegenseitig aus, haben sie sich Gottes Gerechtigkeit verweigert. Denn mit Christus hat der Weg des Gesetzes sein Ziel erreicht. Jetzt wird jeder und jede, der glaubt, für gerecht erklärt. Paulus redet von zwei Sachen, die sich vollständig ausschliessen. Entweder es sind meine Bemühungen, meine Selbstgerechtigkeit, oder es ist Gottes Gerechtigkeit, die geschenkt wird durch den Glauben und bedeutet, dass ich nicht gerecht bin. Dass ich deren nicht genügen kann. Ich kann nicht gleichzeitig sagen, oh, ich bin ein guter Mensch und ich bin eigentlich ganz recht und kann so von bestehen und Gottes Gerechtigkeit haben, weil Gottes Gerechtigkeit ist grösser. Und bedeutet, dass meine Gerechtigkeit nicht reicht. Und irgendwie tun sich Christen furchtbar schwer damit, das auf die Reihe zu bringen. Wenn ich Gottes Gerechtigkeit brauche, weil meine nicht reicht, dann muss ich eingestehen, meine lange nicht. Ich bin nicht gerecht, heisst das. In Gottes Augen nicht. In meinen Augen natürlich schon, ich bin der Beste. Aber in Gottes Augen nicht. Das bedeutet, ich genüge dem Standard nicht, ich bin sündhaft. Aber wo ist das Problem? Es gibt keins, solange ich mich ganz auf Gottes Gerechtigkeit abstütze. Aber ich merke, mit meinem Hin- und Hergelaufen, es fordert eine Entscheidung und es fordert eine Wahl von uns. Und da hilft es, wenn man uns im Moment überlegt, was denn schief gelaufen ist. Weil der Paulus bezeugt ihnen ja grossen Eifer. Mega Einsatz, ganz stark. Es liegt also nicht daran, dass sie es locker genommen haben. Da wäre vielleicht, würde man denken, vielleicht eher heute unser Problem. Aber nein, ihr Problem. Und das sehen wir ganz besonders gut bei den Begegnungen, falls du die Bibel ein bisschen kennst, bei den Begegnungen, wo Jesus mit den Pharisäern hatte, dass sie das Wesen vom Gesetz nicht verstanden haben. Das Wesen vom Gesetz, das beschreibt er da. Das Gesetz ist nicht menschlich. Das Gesetz ist nicht seelisch. Das Gesetz ist geistlich. Man kann das Gesetz nicht einfach nehmen wie eine beliebige Vorschrift, ISO 9000 und irgendwas, und einhalten. Das Gesetz geht nicht um eine Leistung, die man kann erfüllen kann. Und da haben wir an sich schon im Römer 2,29 und explizit in 7,14, weil dort heisst es, nein, bin ich eine zu weit, dort heisst es, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Vielleicht kannst du mir noch folgen. Würde man begreifen, das Gesetz geistlich ist, dann könnte man erfassen, dass ich dem seelisch nicht genügen kann, menschlich nicht genügen kann, weil der Geist ist heilig, der Geist ist mächtig, der Geist ist ewig. Würden wir begriffen, hätten sie begriffen, dass das Gesetz geistlich ist, hätten sie auch begriffen, dass man dem nie genügen kann. Woher hat das geführt? Wir sehen es beim König David und in all den Psalmen, die er geschrieben hat und in seinem Leben. Woher hat es geführt? Sie hätten verstanden, das Gesetz hat sie dort geführt, dass sie vollständig von der Gnade abhängig sind. Oh Gott, bist mal gnädig. Bist mal gnädig. Nun gibt es da vielleicht noch eine Frage, falls du vorhin eine andere Bibelübersetzung gehabt hast oder heute noch hast, dann steht vielleicht in deiner Bibel so etwas wie: Christus ist das Ende des Gesetzes. Vielleicht hast du das früher so gelernt. Aber nein, das ist eben nicht der Fall. Aber Marcel, hast nicht du das gerade kürzlich auch predigt? Nein, habe ich nicht. Ich habe gesagt, wir versuchen uns ja manchmal einen Text zu halten, wie er in der Bibel steht, oder? Ich habe gesagt, wir sind am Gesetz gestorben. Das bedeutet, wir sind tot und nicht das Gesetz. Das Gesetz kommt von Gott. Das Gesetz ist gut und gerecht und heilig und das Gesetz von Gott nicht. Aber das Gesetz erfüllt nur zwei Aufgaben. Die erste, mal schauen, dass der richtige Finger zuerst abnimmt. Die erste ist, es führt zur Erkenntnis von der Sünde, richtig gemacht. Das zweite ist, es entfacht die Sünde. Das Gesetz hat nur diese zwei Aufgaben. Also. Aber wieso sollten wir es denn unseren Kindern beibringen, wenn es ja immer noch gültig ist? Paulus sagt auch im Kapitel 3, 31, dass das Gesetz bestätigt. Ja, das machen wir auch. Aber der Paulus verkündigt das Gesetz nicht mehr. Wieso? Also, der letzte Vers darauf. Christus ist nicht das Ende vom Gesetz. Da ist etwas durcheinander geraten, sondern Christus, das Endziel vom Gesetz ist Christus. Das ganze Gesetz zielt auf Christus. Würde man das Gesetz verstehen, dann würde es ihm in die Gnade bringen und dann würde man erkennen, wo Christus ist, er allein. Zu ihm führt es mich. Haben wir aussortiert, haben wir verstanden. Super. Gut. Weil also das Endziel offenbar ist, müssen wir den Kindern nicht mehr das Gesetz lehren, weil wir wissen ja, woher das Gesetz zielt hat und kennen den. Mit dem kommt uns das Ganze vielleicht schon wesentlich näher. Wenn wir vorher vielleicht noch gedacht haben, okay, Kapitel irgendwo so ab 19, 11 behandelt eigentlich das Volk Israel, interessiert uns nicht so, merken wir jetzt einfach noch in aller Kürze, dass uns das selber betrifft. Da heisst es im obersten Vers, sie setzen sich mit grossem Eifer für Gott ein und vielleicht machst du das auch. Aber ihnen fehlt die richtige Erkenntnis. Sie verkennen Gottes Gerechtigkeit und sie verwechseln sie mit menschlicher Selbstgerechtigkeit. Das beste Beispiel dafür bietet Paulus selber, für die, die ein bisschen die Anfänge von der Apostelgeschichte kennen. Er hat Christen verfolgt, damals noch Saulus geheißen. Und er hat gemeint, er würde damit Gott einen Gefallen tun und dem Gesetz entsprechen mit seiner toten Religiosität. Und so können wir heute immer noch ganz viel Energie, Kraft, Zeit, Geld, Eifer für etwas einsetzen, das wir für unseren Glauben halten. Aber wo Jesus und Paulus begegnet ist, da hat er erkannt, dass das gesamte vermeintliche Tun oder eben das gesamte ganze Tun für Gott nur tote Religion war. Keine Wert und keine Kraft, dass er nicht bestehen kann. Und wenn wir ganz genau anschauen, dann stellen wir fest, dass es doch nichts anderes ist als eine weitere Form der Ursünde. Weil die Ursünde hat nicht nur zur Folge gehabt, dass die Menschen völlig unmoralisch und zügellos leben und machen, was immer sie wollen, sondern es ist genauso ein Folge der Ursünde, dass Menschen sich ihre eigene Gerechtigkeit aufbauen und ihr Bild von Gott und sich darin genügen und damit begnügen. Eifern ohne Zerbruch, das bedeutet doch nichts anderes, als dass man Gott dazu zwingen will, dass er unsere Bemühungen, unsere Frömmigkeit anerkennt und sie mit seiner Gerechtigkeit gleichstellt. Es ist doch nichts anderes, Eifern ohne Zerbruch, ist doch nichts anderes, als will er sein wie Gott. Es gibt einen einfachen Test, wie man feststellen kann, wie es um uns steht. Und zwar, indem ich mich frage, ist das, was ich für Gott tue, in meinem Alltag, in meinem Denken, wichtiger, kommt das mehr vor, das grösseres Gewicht, als das, was Gott für mich tun hat und tut. Und nein, bitteschön, da muss es nicht schwer werden ums Herz, sondern ganz leicht und froh. Es gibt zwei Spielarten von dem, dass was ich tue, wichtiger ist. Die eine Spielart ist die optimistische, dass ich finde, boah, ich mache so viel und tue so und dann muss Gott doch. Ich habe so viel gemacht, dann muss man doch meinen Wunschjob geben, dann muss man doch gelingen geben, dann muss es doch mit den Finanzen aufgehen, oder? Hey Gott, wie kannst du nicht, nachdem ich alles habe? Kennen wir noch nicht. He? Gut. Und dann gibt es die negative Spielform, wenn ich mich viel mehr mit dem, was ich für Gott tue, beschäftige, als mit dem, was Gott für mich tut. Wenn ich sage, oh, leck, ich bin so ein schlechter Christ, ich sollte viel mehr Bibel lesen, ich sollte viel mehr beten, ich bin eigentlich wahrscheinlich gar kein rechter Christ, auf alle anderen los Gott, aber auf mich nicht. Ich würde wahrscheinlich nichts mehr zu tun haben, meine Gebete, kein Wunder, er hört das nicht, und geht es mir so. Ist die andere Form von, ich beschäftige mich mehr mit dem, was ich für Gott tue, einfach, dass es zu wenig ist, als mit dem, was Gott für mich tut. Die Form, was Gott für mich tut, ist das Nachdenken über das gigantische Werk von Christus. Hey, niemals hätte ich wieder zu Gott kommen können. Niemals hätte ich da, was verloren gegangen ist, die Herrlichkeit, niemals hätte ich die zurückgewinnen können. Es hätte keinen Weg gegeben für mich. Und bis heute bin ich in meiner menschlichen Natur nicht in der Lage, um auf den Level zu kommen, wo Gott will. Und ich werde es bis ans Ende von meinem Leben wahrscheinlich auch nie ganz. Nein, ganz sicher ganz nicht. Aber Jesus, einer ist gekommen. Einer hat überwunden. Einer hat gesiegt. Halleluja. Und er lässt mich an diesem Sieg teilhaben. Mich, wo ich nichts vorzuweisen habe, nichts zu geben. Er lässt mich an seinem Sieg teilhaben. Er, der verstanden ist, sagt, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir meinen Frieden, ich gebe dir meine Freude, ich gebe dir meine Kraft, weil ich gebe dir meinen Geist. Und ich habe nichts, aber gar nichts dazu zu beizutragen. Und er sagt, ich schäme mich nicht, dich wie einzuhüllen in mir. Ich schäme mich nicht, dir meine Gerechtigkeit zu geben. Und so bin ich wie der Typ in fremden Klamotten. Ich habe Gerechtigkeit von Gott, die mir nicht gehört, wo ich niemals dazu könnte kommen, wo ich keinen Anteil daran habe, ist mir einfach geschenkt worden. Und seither kann ich von Gott bestehen. Und das führt doch nur zu einem, dass ich Gott von Herzen liebe. Ich möchte auch beten und möchte so leben, dass es ihn ehrt. Oh, ich möchte mehr wissen über ihn. Ich möchte ihn besser kennen. Ich möchte ihm näher kommen. Wir am liebsten wieder Johannes einfach so an seiner Brust können liegen und alles hören, was er sagt. Weil jedes einzelne Wort, das von ihm hervorgeht, ist Leben und Kraft. Ein Wort allein von ihm kann mich neu machen und wiederherstellen. Oh, wo gibt es so etwas? Und so ist Jesus, so ist der Herr. Darum, wenn ich feststelle, ich drülle mich mehr um das, was ich für Gott tue. Oh, herzlich eingeladen zum Zerbruch. Die Leute sagen, boah Gott, ich bin bereit, alles zu machen für dich. Ich bin ready for anything. Und es ist, als würde Gott dann sagen, okay, bist du bereit für die vollständige, totale Kapitulation. Da ist es. Und vielleicht hast du in deinem Leben noch nie kapituliert. Ja, nie zerbrochen. Es gibt Menschen, die halten so ungeheuer furchtbar lang aus. Aber lass uns sagen, Herr, meine Gerechtigkeit wird nie genügen. Ich werde nie ein guter Mensch werden aus mir heraus. Ich brauche deinen Geist. Etwas Letztes, ich versuche es in 3 Minuten. Die Israeliten haben das Wesen vom Gesetz verkannt. Das Gesetz ist geistlich. Das Gesetz ist heilig. Also sie damals haben es nicht begriffen, wir heute natürlich schon. Aber wie steht es denn um die Gemeinde? Die Gemeinde ist geistlich. Der Heilige Geist hat sie gegründet am Pfingsten. Die Gemeinde ist, wir erinnern uns an Römer 1,7, eher berufene heilige Gemeinde ist heilig. Und ich empfinde, die Frage kommt uns so nah. Wie verstehen, leben und betreiben wir Gemeinde? Also etwas Seelisches, was man machen kann mit Programmen und wir sehen uns. Und sind vielleicht an mir gefahren, auf dem Holzweg zu sein, dass wir gemeinsam also etwas Seelisches betreiben. Immer wieder das Gleiche. Und immer wieder vergiss es, ungefähr 27. Februar 380 nach Christus, wo das Christentum zur Staatsreligion geworden ist und damit jeden automatisch zu einer Gemeinde gehört hat. Und so bis unsere Zeit, oder, man noch sagen, okay, es gibt katholische Kantone, reformierte Kantone, also einfach ganze Gebiete sind einfach mal per se christlich. Und man auch sagen, ja, wir sind die christliche Schweiz, oder? Auf was auch immer das passiert. Sind wir nicht einfach schlicht schon von unserer Prägung her in der grossen Gefahr, dass wir es nicht anders machen und die Gemeinde, die geistlich und heilig ist, als etwas Seelisches betreiben? So der Respekt davor fehlt, Gottes Furcht nicht mehr da ist. Mal damit genauso auf dem Holzweg sind wie sie. Und nein, auch das macht uns nicht traurig oder kann uns traurig machen für einen kurzen Moment, aber heisst doch einfach, lasst uns fröhlich umkehren. Wir sagen Gott, wir fangen an zu verstehen, dass die Gemeinde etwas Heiliges ist, wo dein Geist gewirkt hat und weiter wird wirken. Wir bitten dich um Vergebung, dass wir es und wo wir es selber probiert haben, wo wir gemeint haben, wir bauen Gemeinde und brauchen deinen Geist nicht. Gott, wir gehen wie einen Schritt zurück und sagen, vergib uns, dass wir die Hände an dein Werk gelegt haben. Der Usia hat das damals nicht überlebt. Gib uns neue Furcht vor dir. Neue Gottesfurcht, neue Ehrfurcht vor deiner Heiligkeit und vor dem Wesen der Gemeinde. Gott, hilf mir verstehen, dass Gemeinde etwas ist, wo du wirkst, wo heilig ist und zur Heiligkeit aufgerufen ist, wo deinem Geist gehört und nur dein Geist kann bewegen. Wo gib uns her, wo wir bildlich Stroh und Holz bauen haben und das Gefühl haben, das ist eine coole Hütte, aber du hast ein Schloss willen. Wir stehen zurück und sagen, Herr, reiss alles ein, wenn wir aus falschem Motiv bauen haben, lass alles zu Ende kommen, was nicht dein Geist gemeint hat, reiss alles nieder, was nicht heilig ist, was kein Leben drin hat, beschneid, tu weg, was nur irgendeine Form von Gottseligkeit hat, aber keine Kraft, soll verschwinden, aus unseren Reihen, aus unserem Programm. Und wir wollen es wirken von deinem Heiligen Geist. Wir wollen heilig sein. Wir wollen Gemeinde von Jesus Christus sein. Amen.